Ja, ich freue mich heute Morgen mit euch hier Gemeinschaft zu haben, auch Wort Gottes zu hören. Ich möchte vielleicht noch etwas sagen in Bezug auf den Brunch nächsten Samstag. Ich hatte jetzt unlängst einen unserer Nachbarn dabei und der Brunch hat Suchtcharakter. Sie hat sie eingeladen, sie war hier, sie hatte sich wohlgefühlt und jedes Mal, wenn ich sie treffe, sagt sie, wann ist denn euer nächster Brunch? Bedauerlicherweise ist es so, dass wir immer wieder unterwegs sind und mich nicht so oft dabei sein können, aber es zeigt, dass da echt Suchtpotenzial da ist. Es macht richtig Spaß, da Gemeinschaft zu haben. Okay, das Thema heute Morgen habt ich gestern Abend noch benannt, oder Hochzeit mit Hindernissen. Und ich fand das sehr schön. Gestern war ich mit meiner Frau und meinem Sohn im Palmgarten und im Palmhaus war dann ein Brautpaar, das sich hat ablichten lassen. Der junge Mann, der da, der Bräutigam, der wirkte sehr gequält und sagte, oh, der fühlte sich nicht wohl, das hat man ihm sehr deutlich angesehen. Die Braut, die liebte es, man hat es ja gemerkt. Die hat dann, wenn das nächste Bild zeigt, kann man das sehen. Genau, diese junge Dame hier, sie hat es genossen und wirklich wunderschöne Braut. Und sagt, es passt so wunderschön auch zu dem Thema heute, Hochzeit mit Hindernissen. Ich hatte vor eine ganze Reihe von Jahren, bestimmt 2 Jahrzehnte her, hatte ich das Privileg, eine Hochzeit halten zu dürfen. Und zwar, die junge Frau war türkischstämmig und er war italienischstämmig. Beides garantiert für Temperament, war es auch, kann man auch sagen. Um 14 Uhr war die Trauung angesetzt. Wer nicht da war, war die Braut. Ja, es hat locker bis 14.30 Uhr, 14.45 Uhr gedauert, bis die Braut dann irgendwann hieß es, die Braut kommt. Bräutigam war schon sehr erleichtert. Und die Hochzeit, die wurde dann vollzogen. Und interessanterweise, die Braut war an diesem Tag nicht oft da. Die wurde dann wieder entführt und war stundenlang weg. Also wir mussten eine Hochzeit ohne Braut feiern, aber es war okay. Wir haben es überlebt und sie auch. Ja, und so eigentlich kann man sich das vorstellen. Im Orient gibt es auch Gebräuche und Sitten und das hat was mit Gebräuchen und Sitten zu tun, warum diese Hochzeit so stattgefunden hat, von der ich gerade erzählt hatte. Da gibt es diese Sitte oder gab es diese Sitte zur damaligen Zeit, dass der Bräutigam die Braut am Haus der Brauteltern abholt und um ihn zu empfangen, die Brautjungfern dem Bräutigam entgegengehen. Und normalerweise ist das ein fester Ritual, alle wissen Bescheid. Nur an diesem bestimmten Tag hier war es so, dass der Bräutigam nicht kam. Der kam einfach nicht. Und die Brautjungfern warteten und warteten und warteten und der kam einfach nicht. Und dann war es schon mittlerweile dunkel. Die Lampen mussten angemacht werden. Und erst gegen Mitternacht war es dann soweit, dass jemand rief, der Bräutigam kommt. Die Bibelkenner unter euch wissen, um welche Geschichte es hier geht. Es geht um das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Und die möchte ich mal kurz vorlesen. Den Text habt ihr im Hintergrund. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nein, damit es nicht etwa für uns oder euch ausreiche und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft euch selbst. Als diese aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Soweit der Text aus dem Matthäusevangelium. Matthäus 24 und 25, das sind Endzeitgleichnisse, die er vor allen Dingen seinen Vertrauten, Jesus vor allen Dingen seinen vertrauten Jüngern weitergab, um Dinge klar zu machen, die für sie wichtig waren. Und Jesus hat relativ häufig über Endzeit gesprochen, hat auch häufig über das Gericht gesprochen, viel mehr, als wir das heute irgendwo auf predigttechnisch von der Relation her hören. Das hat auch bestimmte Gründe, aber ich möchte das erwähnen, weil es einfach wichtig ist, dass die Bibel sehr klar davon spricht, dass Menschen sich entscheiden müssen in ihrem Leben und Entscheidungen treffen müssen. Und auch hier geht es um Entscheidung. Wir sehen auf der einen Seite die Jungfrauen, sie stehen für Gläubige oder für Menschen, die sich zu Jesus bekennen. Und diese hatten den Auftrag, dem Bräutigam entgegenzulaufen. Der Bräutigam selbst ist Jesus, der wiederkommende Jesus. Und dann werden zwei Begriffe verwendet, töricht und klug, also töricht als dumm, unheilig, ungöttlich, oder klug als einsichtsvoll, verständig und weise. Dann gibt es Lampen, so etwa wie diese Lampen, die hier hinten aufgezeigt sind. So kann man sich etwa die Lampen vorstellen in der damaligen Zeit. Der Begriff, der hier verwendet wird, könnte entweder mit Fackeln oder mit Lampen verwendet werden. Es waren zwei Möglichkeiten, entweder eben diese Lampen, die mit Olivenöl gefüllt waren und deswegen brannten, oder es waren Fackel, die in Öl eingetunkt waren und deswegen eben brannten. Also beides ist möglich. In Öl gefüllte Tongefäße. Und die hatten, die haben die Bedeutung so, das äußere Bekenntnis oder der sichtbare Glauben, den wir eben ausleben sollten. Übertragen gesehen geht es um das geistliche Leben, solange diese Fackeln oder diese Öllampen brennen, ist geistliches Leben vorhanden. Ich gehe nachher noch etwas konkreter auf das Ganze ein. Und das Öl steht für den Heiligen Geist, der in uns als Gläubige wohnt, und letztendlich geht es um eine lebendige Gottesbeziehung. Und dann wird noch eins erwähnt, und zwar der Schlaf. Ja, tatsächlich schlafen alle ein. Das möchte ich mal erwähnen. Gut, gehen wir mal ins Thema hinein. Jesus hat relativ häufig über Endzeitreden und über seine Wiederkunft gesprochen. Später waren es die Apostel, die das ungemein wichtig empfunden haben, den Gläubigen eine klare Naherwartung zu vermitteln. Und eine klare Naherwartung war auch im, das kann man durch das Neue Testament hindurch sehen, war auch da. Es war wirklich eine Erwartung, dass Jesus zu den Lebzeiten der Jünger, die damals lebten, kommen würde. Das war ihre Erwartung. Und das Einzige, oder die einzige Frage, um die es geht, und damit kann ich das Fazit schon vorwegnehmen, bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt, ihm entgegenzutreten? Das ist die Schlüsselfrage. Oder anders formuliert, in welchem Zustand werde ich Jesus, wenn Jesus wiederkommt, ihm entgegentreten? In welchem Zustand bin ich, wenn er wiederkommt? Und dennoch ist es mit der Naherwartung wirklich schwierig, weil Jesus hat gesagt, zum Beispiel, siehe, ich komme bald. Wie bald ist bald? Fragezeichen. Oder achtet auf die Zeichen im Himmel. Oder ihr wisst weder Tag noch Stunde. Oder der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das sind alles Aussagen, die Jesus getroffen hat, so dass er, wenn man das so hört, sagt, als Gläubiger, das ist etwas, das uns in Spannung halten soll, das uns dahingehend motivieren soll, dass wir eigentlich unser ganzes Leben lang in einer Perspektive leben und einer Haltung sein sollten, dass wir jederzeit Jesus entgegentreten können. Ist das so? Ja, das ist so. Und so ging es auch diesen 10 jungen Frauen. Sie waren voller Erwartung und warteten auf den Bräutigam und brachen ihm entgegen. Und ich würde fast schon sagen, es war nahezu euphorisch, da den Moment zu warten, wenn der Bräutigam kommt. Und dann kommt er einfach nicht. Hallo? Dann kommt er einfach nicht. Wie ist das denn? Und dann geht es einem so, wie es manchmal so ist. Der Spannungsbogen wird überspannt oder überschritten. Und dann lässt die Spannung nach. Im geistlichen Leben übertragen ist das der Punkt, wo wir anfangen, Glauben relativ zu leben. Und ich unterstelle uns allen einmal, dass wir nicht alle jederzeit in einer voll leidenschaftlichen Euphorie leben, oder? Gut, mag es welche geben, ich gratuliere euch, dass ihr das habt, aber es gibt Phasen, wo wir müde werden, gibt Phasen, wo wir auch, wie das hier auch steht, nicht mehr diesen Spannungsbogen in uns tragen. Und da müssen wir aufpassen. Interessant ist, der Bräutigam kommt genau um Mitternacht. Und Mitternacht, das ist etwas Interessantes. Es ist der Scheitelpunkt eigentlich von etwas Altem zu etwas Neuem. Von einem auf dem anderen Moment. Es steht tatsächlich auch für ein Ende und es steht tatsächlich auch für einen Anfang. Also auf den Tag gesehen, das steht für das Ende eines Tages und für den Beginn eines Tages. Und tatsächlich sagt die Bibel auch darüber, es ist der Höhepunkt der Dunkelheit. Und Martin Luther King hat einmal zu dieser Bibelstelle gesagt, die Dunkelheit seiner Zeit, es ist Mitternacht im Gleichnis. Es ist auch Mitternacht in unserer Welt. Und die Finsternis ist so tief, dass wir kaum erkennen können, welchen Weg wir nehmen können. Okay? Er geht aber weiter. Wer nicht mehr weiß, wer keine Hoffnung mehr hat, den heißt Jesus willkommen in seinem Gleichnis. Und das ist das, was ich wiederum sehr positiv finde, also das unterstreicht. Tatsächlich leben wir in einer Zeit. Wir würden unsere Zeit tatsächlich skizzieren als eine Zeit, die sehr herausfordernd ist. Die meisten Christen in der Welt leben in einer unglaublichen Anspannung. Wir leben relativ sicher und haben nicht viel zu befürchten, außer dass wir mal vielleicht einen blöden Spruch bekommen. Das hat auch seine Gefahren. Das hat große Gefahren. Wir haben die Gefahr, dass wir nicht über unseren Glauben reden. Wir haben die Gefahr, dass wir uns so durchmogeln können. Dass wir nicht genug Stellung beziehen. Könnt ihr euch damit identifizieren? Ja, ich schon. Dass Menschen gar nicht so sehr wissen sollen, dass ich Christ bin oder dass ich gläubig bin oder dass ich dazu stehe. Oder ich möchte niemanden kompromittieren mit meinem Glauben. Das ist unsere Gefahr, in der wir hier leben. Die Menschen in anderen Regionen der Welt, die haben ganz andere Kämpfe. Und genau in dieser Zeit kommt dieser Schrei, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Und jetzt geht es nur noch um eins, die Lampen zu schmücken, dem Bräutigam entgegenzutreten. Und die Frage ist auf der einen Seite, habt ihr genug Öl in euren Lampen, in eurer Fackel? Das ist die eine Frage. Aber das Wort schmücken bedeutet so viel wie, dass die Lampen erstmal gereinigt werden müssten. In einem dieser Bilder, die wir hier haben, ist um den Henkel herum so ein Docht gewickelt. Und das war dieser Docht, der erneuert wird, wenn der alte abbrennt. Ja, das war schon sehr gut ausgeklügelt gemacht. Ja, man wurde dann ein Stück von diesem Docht genommen, er wurde dann durchgezogen und dann brannte der wieder. Das alte musste weg. Und so geistig übertragen ist das natürlich etwas, was bedeutet, das alte, das, was nicht dazugehört, was nicht gut ist, muss abgestreift werden, muss weg. Da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Habe ich genug Öl in meiner Lampe? Ist meine Öllampe hell genug? Leuchtet sie? Ist sie kräftig genug? Habe ich sie geschmückt? Und das war das Problem, dass hier zum Vorschein kam. Die einen hatten ihr Öl reservemäßig mitgenommen, die anderen hatten es nicht mitgenommen. Und die Aussage wird hier richtig brutal, richtig klar. Wer nicht bereit ist, ist draußen. Wer nicht bereit ist, ist draußen. Heftig? Ja, ne? Ich kann mich daran erinnern, als unsere Kinder noch jünger waren, mittlerweile sind sie alle erwachsen, da gab es, wir waren sehr gutmütige Eltern, da gab es dann immer diesen Punkt, wenn sie irgendwie Mist gebaut haben, ach, noch einmal, noch eine Chance. Und dann kommt die nächste. Und noch eine Chance. Und noch eine Chance. Und irgendwann war mal Schluss mit Chancen, oder? Irgendwann muss auch erzogen werden in der Erziehung, oder? Ja, zumindest war das bei uns so, ja. Und so süß das auf der einen Seite war, dass sie immer noch um eine Chance gebettelt haben, auf der anderen Seite musste auch irgendwie Konsequenzen rein. Aber in diesem Gleichnis, da gibt es diese zweite Chance nicht. Und ich kann euch auch sagen, warum. Jeder von uns hat nur ein Leben. Das ist nicht wie in diesen Spielen, wo du platt gemacht wirst, Videospiele oder Computerspiele, dann wirst du platt gemacht und dann stehst du auf einmal wieder aus und hast 5 Leben. Das echte Leben, das ist dein Leben. Und es hat nur eine Möglichkeit. Und es geht um eine Entscheidung. Und tatsächlich müssen wir uns bewusst machen, dass unser Leben, das wir hier auf der Erde leben, tatsächlich nur um eine Entscheidung geht. Und alles andere ist Beiwerk. Gehören wir zu Jesus und sind wir am Ende dabei oder nicht? Es geht um Ewigkeit. Und das ist Fakt, das ist knallhart. Es geht darum, dass wir in unser Leben hier auf der Erde eine klare Entscheidung treffen, damit wir dann in der Ewigkeit bei Jesus dabei sein werden. Und dieses Leben ist nur ein Leben da. Und wir wissen nicht, wann unser Leben endet. Und ich sage das nicht als eine Drohung, sondern einfach als eine Feststellung, die einfach da ist. Wir haben nur ein Leben. Und ob wir bei der Hochzeitsfeier dabei sind oder nicht, ist genau genommen eine Frage von Leben und Tod. Sage ich was Falsches? Ihr dürft antworten. Ja. Und die Frage ist, wo und wie wir unsere Ewigkeit verbringen. Und ich fand es interessant, die Adventszeit, wir sind ja jetzt fern von der Adventszeit, die haben wir jetzt hinter uns oder vor uns, je nachdem, wie wir es betrachten möchten. Die Adventszeit wurde eingeführt mit einer einzigen oder mit einer besonderen Aufgabe oder Perspektive, nämlich vorbereitet zu sein. Es geht zwar Weihnachten um die Geburt Jesu, das Kommen des Erlösers auf dieser Erde, aber die Adventszeit hat die Aufgabe, uns zu erinnern daran, seid vorbereitet. Und wenn ihr nicht vorbereitet seid, dann kommt wieder auf die richtige Spur. Und seid vorbereitet. Und dann geht es um diese ganzen Fragen, das Wichtige vom Nichtigen zu unterscheiden. Wisst ihr, ich habe festgestellt, wie oft mein Tag abläuft und ich mache Sachen, die einfach, wenn ich dann den Tag Revue passieren lasse, denke, was hast du eigentlich an diesem Tag gemacht? Du hast irgendwie die Zeit vergeudet, ja? Und wichtige Dinge habe ich vielleicht verdrängt oder nicht umgesetzt, aber nichtige Dinge jede Menge getan. Und oft geben Nebengeräusche in unserem Leben den Ton an. Ich denke, wie oft es Eitelkeiten und Stolz sind, die meine Haltung und mein Reden beeinflussen, wo ich denke, das ist nicht in Ordnung. Und ich brauche da Korrektur und ich möchte auch korrekturfähig sein. Und dann ist letztendlich die Frage, habe ich das Ziel vor Augen? Da stellt sich natürlich keiner jeden Tag, stellt sich kein Mensch die Frage, habe ich das Ziel vor Augen? Aber immer wieder mal sich bewusst zu machen, hey, lebe ich in dem Konzept, das Jesus eigentlich für mich vorbereitet hat? Und das ist ein gutes Konzept. Oder lebe ich am Ziel vorbei? Und ich finde es gut, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen und stellen dürfen. Der Paulus schreibt im Philipper Kapitel 3, erstmal berichtet er davon, dass einige in der Gemeinde unterwegs sind und damit prahlen, wer sie sind, was sie sind, welchen Hintergrund haben, welche Lehre sie empfangen haben. Und dann gibt er sein Statement dazu und sagt, wenn es darum geht, bin ich den meisten überlegen. Gamaliel war mein Lehrer. Bessere Lehrer gab es zur Zeit Israels nicht. Mein Stand war überragend. Ich hatte den besten Stand von allen. Ich hatte eine Stellung, ich hatte eine Position, ich hatte Finanzen, ich habe alles Mögliche gehabt. Und dann sagt er hier im Philipper 13, meine Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, dass ich in Gottes Herrlichkeit, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schicken. Er macht ziemlich klar in diesen Worten, dass seine Stellung, seine Position, menschlich gesehen, völlig unrelevant ist. Was entscheidend ist, ist das, dass er fokussiert auf das lebt, was vor ihm liegt. Und er sagt es in einem anderen Wort gesagt, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage, wirklich der Begriff jage steht hier, jage nach dem Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Ich jage danach. Das ist wichtig. Alles andere spielt keine Rolle. Und Paulus wusste, und er ahnte zumindest, dass er nicht an des natürlichen Todes sterben wird. Das war ihm ziemlich klar. Er war einfach zu polarisierend. Paulus hat ziemlich klar gesagt, also wenn du mit ihm Gemeinschaft gesagt hast, hättest du relativ schnell hinterher gewusst, was Sache ist. Ja, also der war klar bei der Sache. Aber er war auf diese Begegnung mit Jesus in der Ewigkeit ganz persönlich vorbereitet, dem Bräutigam zu begegnen. Und was er auch sagt ist, es ist egal, nicht entscheidend, wie wir sterben oder wann wir sterben. Wichtig ist, dass ich sagen kann am Ende meiner Zeit, ich habe diesen Lauf vollendet, den Siegeskranz. Dieser Siegeskranz steht mir bereit, Jesus persönlich zu begegnen. Bei den Royal Ranger, bei den christlichen Pfadfindern gibt es ein Motto, das heißt, weiß nicht, kennt das jemand? Allzeit bereit. Ich weiß zumindest mal. Allzeit bereit. Ja, allzeit bereit. Bitte? Für Jesus. Dankeschön. Du hast recht. Allzeit bereit für Jesus. Okay. Dankeschön. Das ist gut, ja. Aber es ist der Punkt, das zu leben oder zu sagen, sind zwei paar Dinge. Aber dieses Motto allein gefällt mir schon sehr gut. Bereit sein, Jesus zu begegnen. In diesem Gleichnis gebraucht Jesus dieses Bild, dass nicht genügend Öl in den Lampen oder Fackeln ist. Das Öl, das haben wir schon gesagt, das ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und tatsächlich geht es um den Raum, der in unserem Leben bekommt. Diesen Raum. An einer anderen Stelle sagt Paulus, dass wir ein Tempel sind des Heiligen Geistes. Das heißt, der ganze Leib ist eigentlich sein und dass wir ein Tempel dieses Leibes sein sollen. Und darin möchte er wohnen, in uns wohnen. Der Epheserbrief spricht davon, dass der Heilige Geist uns die Anzahlung Gottes ist, dass wir in die Ewigkeit kommen. Das Garantiesiegel, der Unterpfand wird auch genannt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir zu ihm gehören. Letztendlich geht es immer nur darum, hat der Heilige Geist Raum in unserem Leben oder nicht? Kommen die Früchte des Geistes, wie es wir in Galater 5 gelesen haben, wirklich auch zum Vorschein? Kommt das Leben Gottes in uns zum Vorschein? Nicht in Perfektion, das erwartet Gott gar nicht. Ja, das möchte ich immer wieder betonen. Gott will nicht perfekte Menschen haben. Gott will Menschen haben, die ausgerichtet sind auf ihn. Und dass wir fallen oder dass wir auch mal Mist bauen oder dass manche Sachen schief gehen, das weiß er doch. Das rechnet er mit ein. Aber unsere Ausrichtung, unsere Herzensrichtung, darauf kommt es ein. Dass wir das priorisieren. Es geht um diese Frage der Hingabe, des Lebensstils, dass unser Herz brennend ist und dass wir brennend auch im Geist sind. Immer in dem Wissen, dass wir natürlich auch begrenzt und fehlerhaft sind. Ja. Aber, dass die Ausrichtung stimmt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, unser geistiges Leben durchläuft Prozesse. Ja. Und ich möchte ehrlich genug sein, und das finde ich auch wichtig, dass ich sage, ich habe Phasen gehabt, wo ich richtig gut drauf war. Und ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich nicht so gut drauf war, ja, wo ich manches vernachlässigt habe, wo ich manches nicht so wichtig genommen habe. Und ich bin so dankbar, dass Gott ein Gott ist, der einen zum liebevoll und manchmal auch liebevoll deutlich auch mal korrigiert und sagt, hier, mein Lieber, so geht's nicht. Ja, das solltest du so nicht mehr machen. Und das macht der Heilige Geist eigentlich immer sehr persönlich und sehr klar, aber er macht es. Und ich bin dankbar für diese Dinge, mal so auch mal eins in die Seite zu geben, so geht's nicht mehr. Also jetzt erwarte ich, wie dass du in die Spur kommst. Und das ist gut so. Ja. Auch Gemeinde ist so. Gemeinde läuft auch nicht immer super gut, ja. Wir haben da manchmal so ein verklärtes Bild von vielen. Das funktioniert aber nicht, weil wir auch Prozesse durchlaufen, weil wir wachstumsorientiert sind. Und in einem Wachstum gibt es auch Wachstumsknoten, wo manche Dinge etwas schwieriger sind oder herausfordernd sind, wo man manche Dinge auch lernen muss. Aber wichtig ist, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich möchte den letzten Gedanken noch hier mit hineinbringen. Ich habe ihn genannt, wenn die Lampen erlöschen. Und habe in Klammern geschrieben auch, in Beziehung, in Richtung Ehe oder in Beziehung, weil das ähnliche Verläufe gibt. Das, was ich jedem, der sagt, er möchte heiraten, sage, ist, nehmt euch niemals für selbstverständlich. Nehmt euch niemals für selbstverständlich. Weil das ist der Tod einer Beziehung, wenn man Dinge als selbstverständlich sieht, sondern immer wertvoll. Auch in Beziehungen kann manches müde werden. Und in der Beziehung zu Jesus natürlich auch. Und dass wir das Wesentliche vergessen. Und wie gesagt, alles selbstverständlich nehmen, dass wir sogar einander Anstoß nehmen. Auch das gibt es. Dass wir dann nicht mehr sehen, was der andere alles für Gutes hat, und sondern die Betonung liegt, das ist nicht gut und das machst du nicht richtig und das machst du nicht richtig und das machst du nicht. Ich bin so froh, dass wir einen Herrn haben, der das nicht so sagt, der zwar klar sagt, hey, so läuft es nicht, aber der uns nicht ständig mit Vorwürfen überhäuft. In manchen Beziehungen läuft das so und das ist nicht gut. Und dass wir die Leidenschaft zueinander verlieren. Liebe ist Entscheidung. Das habe ich jetzt vor, ich glaube, in der letzten Predigt auch gesagt. Liebe ist Entscheidung. Wir können uns immer wieder neu entscheiden, uns wirklich zu lieben. Und das ist auch sehr wichtig. Und auch zu unserem Herrn. Unser Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Wusstest du das? Ja? Er ist eifersüchtig. Er möchte die volle Aufmerksamkeit, er möchte die volle Hingabe haben, damit wir das Ziel erreichen. Und wenn wir aus der Spur laufen, ist der Heilige Geist da, der uns zur Buße führt. In Offenbarung heißt es unter anderem, sagte es zu einer Gemeinde, ich habe wider euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt, kehrt nun um. Und Buße bedeutet, in unserem Bild geschenkt, dass wir die Lampen neu schmücken, dass wir wegtun, was nicht gut ist, unser Öl neu fließen lassen, dass der Heilige Geist wieder Raum bekommt, die Licht, die Leuchtkraft wiederhergestellt wird und dass wir aufwachen, um dem Bräutigam entgegenzugehen, und zwar mit genug brennendem Öl. Amen.